Ihr dürft den ersten Johannesbrief aufschlagen. Kapitel 4. Also 1. Johannes 4, ab Vers 7 heute Morgen. Nachdem der Johannes letzte Woche drüber gesprochen hat, wie wir falsche Propheten erkennen können und diesen Geist des Antichristen, der sich auch im Zeitgeist manifestiert, wird es heute wieder persönlich. Und er wird Vers 7. Heute wird es wieder persönlich und er wird wieder drüber reden, wie wir uns prüfen können, wie wir erkennen können, dass wir in der rechten Beziehung sind mit Gott. Es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst. Schon mal gehört? Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber geistig könnten wir sagen, du bist, was du anbetest oder wen du anbetest. Du wirst wie der, den du anbetest. Unser Gott oder unser Götze, das, wofür du lebst, das, was den höchsten Wert hat für dich, das wird dich prägen. Dem wirst du ähnlich werden. Und deshalb macht es echt einen praktischen Unterschied in deinem Leben, wer dein Gott ist. Wenn der Mammon, das Geld, Erfolg, Wohlstand dein Götze ist, dann wirst du zu einem egoistischen, eitlen Materialisten werden. Wenn du Sex anbetest, dann wirst du über kurz oder lang ein Perversling werden. Garantiert. Was wird passieren, wenn du den Gott der Bibel anbetest? Dann wirst du Jesus ähnlich werden. Die Frucht des Geistes, die Frucht seines Geistes in deinem Leben ist Liebe. Also du bist, was du anbetest, oder wenn wir es andersrum formulieren, wie du bist, zeigt dir, wen du anbetest. Und ein Test, den der Johannes uns immer wieder gibt, hier in seinem Brief, ist der Liebestest. Johannes bringt uns immer wieder auf die wirklich wesentlichen Dinge unseres Lebens zurück. Gott ist Geist, hat uns Johannes im Johannesevangelium gesagt. Das heißt, Gott ist nicht irdisch, er ist nicht irgendein menschengemachter Götze. Gott ist Geist. Und im Kapitel 1 hat er uns gesagt, Gott ist Licht. Das heißt, Gott ist perfekt, er ist moralisch perfekt, er ist heilig. Heute wird uns Johannes sagen, Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Von Grund auf, aus der Tiefe seiner Natur, ist Gott ein Liebender. Mit einer aufopfernden, selbstlosen, hingebenden Liebe. Und er war das schon immer, seit aller Ewigkeit, in der Dreieinigkeit. Gott ist ein Liebender. Der Vater hat den Sohn geliebt, der Sohn den Vater, der Heilige Geist beide und umgekehrt. Gott ist ein Liebender. Das ist, was zutiefst die Natur Gottes ausmacht. Und dann hat Gott das Universum für uns erschaffen und er hat uns Menschen erschaffen. Und wir wissen eigentlich nicht wirklich, warum. Die Bibel sagt uns dazu eigentlich nichts. Wir können nur spekulieren. Ich kann drüber spekulieren. Als Vater, wir kennen die menschliche Erfahrung, dass zwei Menschen sich so sehr lieben, dass sie sich aneinander binden wollen und sie heiraten. Und dann irgendwann entsteht aber dieser Wunsch, diese Liebe zu teilen, Eltern zu werden. Und ich stelle mir das zumindest so ähnlich vor, dass es bei Gott vielleicht so ähnlich war. Er wollte diese Liebe, diese perfekte, unendliche Liebe, die er in sich selbst hatte, mit uns teilen. Das ist was, was wir aus Gottes Wort sicher wissen dürfen, dass auch wir Objekte seiner Liebe sind. Und Gott und seine Liebe ist die objektive, ultimative Grundlage unseres Universums. Das ist der Grund, warum wir existieren. Das ist auch der ultimative Grund und Zweck und Sinn unseres Lebens. Dass wir zuerst Gott zurücklieben und dass wir dann die Mitmenschen für ihn und mit ihm lieben. Wir haben schon drüber gesprochen, ein erfülltes Leben sieht so aus, dass wir die Liebe von Gott empfangen und dass wir sie in uns und durch uns wirken lassen und dass wir seine Liebe an andere weitergeben. Das ist unsere Bestimmung. Und wir sehnen uns nach Liebe. Wir brauchen Liebe so sehr, wie wir die Luft zum Atmen brauchen. Im 13. Jahrhundert hat der Staufenkaiser Friedrich II. Ein Experiment machen lassen, um die Ursprache der Menschen herauszufinden. Und die haben Folgendes gemacht. Sie haben ein paar Babys direkt nach der Geburt von ihrer Mutter getrennt und dann wurden diese Babys von Ammen versorgt. Die wurden gefüttert, die wurden sauber gemacht, gewickelt, aber alles, was darüber hinausging, war diesen Ammen verboten. Ziel des Experiments war herauszufinden, welche Sprache werden die Kinder sprechen, wenn sie keinen äußeren Einfluss haben. Aber das Experiment ist gründlich gescheitert. Traurig, nämlich alle Babys sind nach relativ kurzer Zeit gestorben. Und sie haben nicht die Ursprache der Menschen herausgefunden, aber sie haben eines gelernt, nämlich, dass wir Menschen Zuwendung und Liebe so sehr brauchen, wie wir Essen und Trinken brauchen. Das ist eins unserer Grundbedürfnisse. Und ultimativ sehnen wir uns nach der perfekten Liebe Gottes. Das brauchen wir, um wirklich heile Menschen sein zu können. Und Johannes beginnt unseren Abschnitt hier heute mit einem Satz, in dem viermal Liebe vorkommt. Und ich mag, wie dieser Satz beginnt hier im Vers 7. Geliebte. Johannes spricht ja ganz sicher von sich selbst. Er hat die Empfänger seines Briefes geliebt, aber nicht nur er, sondern auch Gott. Und ich glaube, deswegen hat auch Johannes sie geliebt, weil sein Gott sie geliebt hat. Ich habe mal den Titel eines Buches gelesen, der hieß Du liebst mich, also bin ich. Das ist gute Theologie. Das ist das Grundlegendste an unserer Existenz. Gott liebt mich, also bin ich. Johannes sagt hier, Geliebte, das ist deine und meine tiefste Identität. Das ist, was wir sind. Wir sind Geliebte Gottes. Das ist die grundlegende Wahrheit. Du bist geliebt. Selbst wenn dein Freund oder deine Freundin Schluss gemacht hat mit dir oder dein Chef dich rausgeworfen hat, deine Frau die Scheidung eingereicht hat, du deinen Partner verloren hast oder sonst irgendeinen geliebten Menschen, wenn dich deine Eltern rausgeworfen haben. Egal was, selbst wenn du das Gefühl hast, dass du dich nicht geliebt fühlst. Aber du bist eine Geliebte. Du bist ein Geliebter. Du bist geliebt von Gott. Das ist eine Tatsache. Das ist die grundlegendste Tatsache dieses Universums. Und selbst wenn du es nicht siehst oder nicht fühlst gerade, das ist ein Faktum. Wir sehen es hier schwarz auf weiß in seinem Wort. Und Gott hat es uns bewiesen. Gott liebt dich. Unsterblich, leidenschaftlich, verschwenderisch, hingegeben. Gott liebt dich, Gott mag dich, Gott schätzt dich, Gott will dich. Und wenn dir das bewusst ist und wenn du das annehmen kannst und empfangen kannst, dann wird es dich freisetzen. Diese Grundgeborgenheit in der Liebe Gottes macht uns erst wirklich liebesfähig. Johannes schreibt uns, Geliebte, lasst uns einander lieben. Geschwister in Jesus Christus. Warum? Denn die Liebe ist aus Gott. Er sagt nicht, die Liebe ist Gott. Ist keine mathematische Gleichung, die wir umkehren können, okay? Aber Gott ist Liebe. Und er ist der Ursprung der Liebe. Und er stellt uns sein unerschöpfliches Reservoir an Liebe zur Verfügung. Er selbst, der Liebende, wohnt in uns, die wir uns Jesus anvertraut haben. Und wir sind geistlich neugeboren in seine Familie hinein durch den Geist Gottes. Und in Römer 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also liebt einander mit dieser Liebe, die schon in euch ist, in Jesus. Wir müssen nicht beten, Herr, gib mir Liebe für so und so. Wir müssen uns vielmehr ihm zur Verfügung stellen, dass er den so und so durch uns lieben kann mit der Liebe, die er für den so und so schon hat. Und mal ehrlich, es ist unmöglich für uns, aus uns selbst gewisse Menschen zu lieben. Macht ihr die Erfahrung auch? Oder bin es nur ich? Manche Menschen, ja, kein Problem, aber bei anderen, Schluck. Ist unmöglich für uns. Aber es ist möglich und es ist natürlich für Gott. Und für dich ist es ein Gemeinschaftsprojekt mit Gott, diese Person zu lieben. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ihr wisst, erkennen bedeutet hier nicht Kopfwissen, sondern ist ein Ausdruck der Intimität. In der Bibel heißt es immer wieder für die intimste Beziehung zwischen Mann und so, erkannte seine Frau. Erkennen in dem Sinn. Intimität, Beziehung. Also intime, persönliche Beziehung und Erfahrung mit Gott. Er ist die Quelle unserer Liebe und unserer Liebesfähigkeit. Und wenn du Gott wirklich anbetest, wenn Gott wirklich dein Alles ist und du aus der Liebesbeziehung mit ihm lebst, dann wirst du ein liebender, liebevoller Mensch sein. Das ist eine Verheißung auch. Das wirst du sein. Vielleicht nicht über Nacht. Aber du wirst mehr und mehr das rauslassen, was in dir ist. Und du wirst mehr und mehr geprägt werden von deiner Gemeinschaft mit ihm. Und umgekehrt, und das sagt uns Johannes hier, wenn du ein liebevoller Mensch bist, dann ist das eine Bestätigung für dich, dass du in der rechten Beziehung bist mit Gott. Wenn du dich einen Christen schimpfst und du ein liebloser Mensch bist, dann musst du mal kritisch deine Beziehung mit Gott hinterfragen. Erstens, ob du eine persönliche Beziehung mit ihm hast und zweitens, wie intensiv du diese Beziehung pflegst. Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und wieder erkennen ist diese intime, persönliche Gemeinschaft. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ein Mann wird seine Frau verlassen. Nee, Quatsch. Ihr Lehre. Genau, Jesus sagt, das sollen unsere Frauen nicht verlassen, bitte. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen und er wird ein Fleisch mit ihr sein. Und wenn ein Mann seine Frau erkennt, wenn er intim mit ihr ist, dann wird es normalerweise Frucht bringen. Leibesfrucht. 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und er wird die Frucht des Geistes bringen und die ist vor allem Liebe. Also wenn du nicht Liebe in deinem Herzen hast, besonders für deine Geschwister, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass du nicht wirklich am Herrn hängst. Dass du nicht wirklich ihn erkannt hast, nicht wirklich Beziehung mit ihm pflegst. Denn er ist Liebe und wenn du ihm begegnest, dann wird er dich prägen. Und Johannes weiß das aus eigener Erfahrung, das ist nicht theoretisch, was er hier schreibt. Ihr wisst, Johannes war ein Donnersohn, so hat Jesus ihn genannt. Johannes war ein Zornbinkel. Er war einer, der Feuer herabrufen wollte auf Leute, die nicht gastfreundlich waren, ihm gegenüber. So dieses typische, natürliche, weltliche, egoistische, bedingte Verhalten. Hey, wenn du nicht freundlich bist zu mir, wenn du mir nichts zu bieten hast, dann kannst du mir gestohlen bleiben, dann kannst du von mir aus in die Hölle gehen. Das war Johannes. Aber dann ist er mit Jesus herumgereist und ist zu seinen Füßen gesessen, hat ihm zugehört, hat ihn betrachtet, hat mit ihm gegessen, hat mit ihm gedient. Jesus hat ihm gedient persönlich. Er war mit Jesus im Gespräch, während sie gemeinsam unterwegs waren. Er hatte Gemeinschaft mit Jesus. Er war ein Objekt von Jesu Liebe und es hat ihn verändert. Und Johannes, der Zornbinkel, wurde zu Johannes, dem Apostel der Liebe. Und es geht mehr im Leben als Christen. Es geht in erster Linie im Leben als Christen nicht um Bibelwissen da oben. Nicht um Gottesdienst, nicht, dass wir einen Hauskreis besuchen, nicht um Aktivitäten, nicht um Dienste im Reich Gottes, nicht um Spenden. Hey, das ist alles gut, wenn es aus der Beziehung mit Gott herauskommt, aber das ist nicht das, was zutiefst das Christentum ausmacht. Wir können all diese äußeren Aktivitäten religiös tun und trotzdem lieblose Menschen bleiben. Und 1. Korinther 13, wenn wir nicht Liebe haben, dann nützt uns das alles nichts. Dann sind wir eine schallende Zimmel, irgendwie so eine nervende Lärmquelle. Es dreht sich alles um Jesus. Ist erstaunlich, oder, was wir alles Christliche tun können ohne ihn. Wenn ich alles Mögliche weiß, wenn ich der größte Klugscheißer, der größte geistige Klugscheißer zwischen Ludwigshafen und Kaiserslautern bin, wenn ich alles Mögliche tue, wenn ich bei jedem christlichen Event dabei bin, der irgendwo abgeht, aber out of touch bin mit Jesus, nicht Gemeinschaft mit ihm pflege, nicht in Verbindung mit der Quelle der Liebe lebe, dann bin ich ein leeres Gefäß. Dann bin ich wie so ein leerer Topf, auf dem meine Jungs herumklopfen und es macht klonk, klonk, klonk. Lärm. Ich bin eine Null. Ich habe nichts zu geben. Eigentlich bin ich mehr als eine Null. Ich bin eine Doppel-Null oder eine Dreifach-Null. Ohne ihn bin ich nichts. Und Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist die biblische Wahrheit. Und von Natur aus stinke ich. Wirklich. Bah. Von Natur aus stinke ich. Besonders morgens, fragt meine Frau. Ich bin Morgenmuffel. Leidenschaftlicher Morgenmuffel. Von Natur aus stehe ich morgens auf und ich bin ungeduldig und ich bin gereizt und unbarmherzig und lieblos und selbstsüchtig und alle können mich mal. Und es gibt nur eine Lösung für dieses Problem. Dass ich meine Bibel schnapp und mir einen ruhigen Ort suche, und es ist oft gar nicht so einfach, den zu finden. Und dass ich Zeit mit Jesus verbringe. Ihn betrachte in seinem Wort. Ihm mein Herz ausschütte, meinen ganzen Gestank, meine Sünde ihm bringe. Und seine Perspektive gewinne, seine Liebe betrachte und empfange. Dass ich mich ihm neu hingebe und neu anvertraue. Und dann wäre ich schon langsam wieder riechbar und kann unter die Menschen gehen. Weil die Gemeinschaft mit ihm ist wie ein Deo, wie ein Parfum oder Parfüm, wie ein Duftwasser. Aus der Intimität mit ihm werde ich riechbar. Ich kann nur geben, was ich zuerst empfangen habe von ihm. Und hier im Vers 19 lesen wir, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Schlüssel. Aus dem Geliebtsein, aus der Kraft des Heiligen Geistes kann ich leben. Alles kann ich in ihm, der mich stärkt. Jesus ist die Eins von meinen drei Nullen. Er macht den Unterschied. Also der Punkt hier von diesem Abschnitt und der Punkt von meiner Predigt hier ist nicht, du musst lieben wie Jesus. Das habe ich jahrzehntelang in der Kirche gehört, wo ich aufgewachsen bin. Das hilft uns überhaupt nichts. Der Punkt ist nicht, du musst lieben wie Jesus. Der Punkt ist nicht, streng dich mehr an. Der Punkt ist, du musst verbunden sein mit Jesus. Und dann wirst du lieben wie Jesus. Lass dich lieben und du wirst lieben. Okay, okay. Du sagst, ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Das klingt ja gut. Aber wie kann ich wirklich wissen, dass Gott mich wirklich liebt? Ich meine, das ist ja fast unglaublich, dass Gott mich, Stinker, liebt. Wie kann ich sicher wissen? Lies weiter im Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott uns reich macht und dass Gott uns Gesundheit schenkt. Dass Gott alles Leid von uns fernhält. Dass Gott mir den Partner schenkt, der so süß ist und den ich mir so sehr wünsche. Dass Gott mir diese Position gibt, die ich will. O Herr, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mir diesen Ferrari geben, für den ich schon so lange bete. Ist es das? Nein. Das ist alles viel zu oberflächlich und viel zu weltlich und viel zu kurzsichtig. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen, seinen einzigartigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Hierin ist die Liebe Gottes offenbar geworden und sichtbar und offensichtlich geworden. Gott hat unsere größte Not gesehen, dass wir entfremdet sind von ihm, der die Liebe ist, der das Leben ist, der der Sinn unseres Daseins ist und der Schlüssel ist für unser Heil. Und er wollte, dass wir leben im wahrsten Sinn des Wortes. Und er sah, dass wir tot waren durch unsere Sünde und unseren Unglauben und unsere Rebellion gegen ihn, dass wir geistig tot waren, die Beziehung mit ihm war tot, dass wir physisch am Sterben waren. Und er war bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Und er war bereit, das Wertvollste zu geben, um uns zu heilen und um uns zu versöhnen mit sich selbst, nämlich seinen einzigartigen Sohn. Er hat seine ewige Herrlichkeit verlassen und er ist in diese gefallene, tote, stinkende, kranke, elende, böse, verseuchte Welt gekommen, als eine Sühnung, das heißt, als eine Tilgung, als eine Wiedergutmachung für meine Sünde und für deine Sünde. Durch Sühnung ist Versöhnung möglich, das steckt schon in dem Wort drinnen. Jesus hat durch sein perfektes, sündenloses Leben, das er in dieser gefallenen Welt gelebt hat, und durch den grausamen Tod am Kreuz, den er für dich und mich erduldet hat, unsere Schuld gesöhnt und versöhnt mit Gott, der die Liebe ist. Er hat unseren Platz eingenommen, damit wir seinen Platz einnehmen können. Und Leute, das, was Jesus für uns getan hat, das war nicht irgendwie ein Spaziergang am Strand von Hawaii. Das war die Hölle auf Erden. Das war tieferes, körperliches und emotionales, psychisches, geistliches Leid, als wir uns je vorstellen können. So unerhört, so aufopfernd, so hingebend, so teuer ist Gottes Liebe für dich. Erlösung ist ein Geschenk für uns. Ist gratis für uns, aber war sehr teuer für ihn. Und Leute, meine Familie ist für mich das Wertvollste, was ich habe auf dieser Erde. Ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder. Und ich würde nie ein Kind von mir geben als Medizin für den Mist, den du verbockt hast. Niemals. Nie würde ich mein Kind aufopfern, damit du gerettet werden kannst. Selbst wenn das bedeutet, dass du in der Hölle schmoren musst. Und es für dich totale Zielverfehlung und Sinnverfehlung und Einsamkeit bedeutet. Mein Kind ist mir mehr wert und Leute, ich könnte es gar nicht ertragen, das mit anzusehen. Mein Kind leiden zu sehen. Ihr Eltern wisst es. Wir würden lieber alles Leid unserer Kinder selbst auf uns nehmen, als unsere Kinder leiden zu sehen. Ich könnte es nicht tun. Aber Gott hat es für dich getan. Er hat seinen einzigartigen Sohn für dich gegeben. Und kannst du dir vorstellen, wie sehr der Vater mitgelitten hat? Wir denken oft, okay, an Jesu Liebe, dass er gekommen ist, aber Johannes spricht hier von der Liebe Gottes, des Vaters für dich, dass er seinen Sohn gegeben hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel der Vater zu deinem Wohl ertragen hat? Als er seinen sündenlosen Sohn für dich zur Sünde gemacht hat? Hier seinen Sohn Jesus zu einem Lügner, zu einem Lustmolch, zu einem Dieb, zu einem Kinderschänder, zu einem Vergewaltiger, zu einem Mörder. Und wir sind es nicht würdig, wir sind nicht gute, würdige Empfänger von seiner Gnade, wir sind nicht irgendwie Freunde der Familie. Nee, im Gegenteil, wir waren Rebellen gegen Gott. Wir sind Schwerverbrecher. Wir haben Gott persönlich Unrecht angetan und wir haben ihn verachtet, wir haben ihm ins Gesicht gespuckt, wir haben seine Kinder misshandelt und Leid zugefügt. Und jetzt werden wir dafür gerecht gerichtet und wir sind zum Tode verurteilt. Und was tut der Vater? Er sagt zu seinem einzigartigen, sündenlosen Sohn, geh hin und nimm den Platz von ihm und von ihr ein. Das ist unerhört. Das ist unglaublich. Und Jesus, der Sohn, ist gerne für dich und mich durch diese Hölle gegangen. Was für eine abgefahrene Liebe ist das? Vielleicht habt ihr das auch gelesen. Gestern war es in der Zeitung von diesem pakistanischen Jungen, der sich vor seiner Schule einem Selbstmordattentäter in den Weg gestellt hat und sein Leben aufgeopfert hat für seine Mitschüler, um die zu retten. Das ist ein Held. Aber Jesus ist noch ein viel größerer Held. Das ist noch viel radikaler, was er für uns getan hat. Ich meine, dieser Junge oder auch meine Kinder, die müssen sowieso sterben irgendwann. Hey, 50 Jahre früher oder später, was soll's? Macht in der Ewigkeit nicht den Riesenunterschied. Jesus musste nie sterben. Und wir gehen von einem schlimmeren Ort an einen besseren Ort. Bei Jesus war es umgekehrt. Er kam aus der Herrlichkeit und er kam in den Dreck dieser gefallenen Welt. Und dieser Junge hat sich für seine Freunde aufgeopfert. Jesus hat sich für seine Feinde aufgeopfert, die er lebt. Lest Römer 5. Jesus ist, als wir noch Gottes Feinde waren, für uns gestorben und hat uns versöhnt. Gott hat uns seine Hand entgegengestreckt, lange bevor wir sie ergriffen haben. Also hier eine unerhörte, wirklich eine unverständliche, übernatürliche, aufopfernde, selbstlose, hingebende, einseitige, befreiende Liebe, die Gott, sowohl Gott der Vater als Gott der Sohn uns demonstriert. Am Kreuz. Hierin ist die Liebe Gottes offenbar geworden. Hierin. Und wir dürfen wissen, durch seine Striemen sind wir geheilt. Durch seine Striemen sind wir versöhnt, ist die Beziehung mit Gott geheilt. Durch sein Opfer dürfen wir Kinder Gottes werden, wenn wir uns ihm anvertrauen. Teil von seiner Familie. Wir dürfen hineingenommen sein in diese allergrößte Liebesbeziehung, die es gibt. Dadurch hat Gott seine Liebe offenbart, dass er das größte Opfer für dich gebracht hat. Wenn du wissen willst, wie sehr Gott dich liebt, dann schau aufs Kreuz. Wenn du irgendwie Zweifel hast, ob Gott dich liebt in deinen Umständen, dann schau aufs Kreuz. Wenn du irgendwie dran zweifelst, ob Gott dich schätzt, ob Gott dich will, schau aufs Kreuz. Da hat er seine Liebe offenbart. Mach es nicht an irgendwelchen äußerlichen Dingen fest, die du hast oder nicht hast. Das ist eins der großen Hindernisse, die Menschen davon abhält, zu Gott zu kommen und Gottes Liebe anzunehmen, diese Frage, und wenn Gott mich liebt, warum lässt er Leid zu? Oder warum heilt er mich nicht? Warum ändert er nicht meine Umstände? Und auch hier ist die große generelle Antwort, warum ist das so? Weil Gott dich liebt. Und das klingt aufs Erste fast widersprüchlich. Wie, Gott lässt Leid zu, weil er mich liebt? Aber wir haben uns letztes Mal, glaube ich, darüber unterhalten, dass Gott diese Welt gut erschaffen hat. Er sprach, es war gut. Diese gefallene Welt mit all ihrem Unheil war nicht Gottes Schöpfung, das war unsere Schöpfung. Der Sündenfall war unsere Kreation. Und übrigens, eine Ursache für den Sündenfall ist, dass die ersten Menschen der Lüge geglaubt haben, dass sie Gottes Liebe angezweifelt haben. Gott war nur insofern beteiligt an dem Ganzen, dass er die Möglichkeit zum Sündenfall geschaffen hat. die Möglichkeit, dass wir Menschen gegen ihn rebellieren. Und warum hat er das getan? Seine Motivation war Liebe. Gott hätte Roboter schaffen können. Wenn er das getan hätte, dann wäre die Welt ohne Hass und dann wäre die Welt ohne Leid. Aber Leute, dann wäre die Welt auch ohne Liebe. Und die hat den allergrößten Wert. Denn Liebe braucht Entscheidungsfreiheit. Ich kann dir eine Pistole an die Stirn setzen und sagen, sag, dass du mich liebst, Baby, und du wirst es wahrscheinlich tun. Aber das ist nicht echte Liebe. Echte Liebe kommt aus Entscheidung, aus dem eigenen Willen heraus. Und echte Liebe ist der höchste Wert. Also warum gibt es Leid in dieser Welt? Warum lässt Gott Leid zu? Die theologische generelle Antwort ist, weil Gott dich liebt. Und weil ihm der Liebesbeziehung mit dir es alles wert war. Aber das ist auch die persönliche Antwort für dich, wenn du durch schwierige Umstände gehst. Warum lässt Gott zu, was er zulässt in deinem Leben? Die Antwort ist, weil er dich liebt. Und ja, uns scheint es in diesen Situationen oft auch widersprüchlich und macht keinen Sinn. Gott, wenn du mich liebst, warum lässt du das zu? Und diese Warum-Frage beantwortet Gott sehr selten oder oft auch gar nicht. Und deswegen ist es auch am besten, wenn Menschen diese Warum-Frage haben. Warum lässt Gott es zu, dass auch wir schweigen? Und nicht irgendwelche billigen Antworten geben. Menschen, die irgendwie sagen, oh, du leidest, weil, Mann, du musst gesündigt haben oder bla bla bla. Gott beantwortet die Warum-Frage nicht. Denkt an Hiob. Ich glaube, Gott beantwortet uns die Wozu-Frage. Vielleicht auch nicht allumfassend, aber einige Dinge, die Wozu-Frage schaut voraus. Ne? Die Warum-Frage schaut zurück, die Wozu-Frage schaut voraus. Wozu gebraucht Gott Leid in unserem Leben? Ja, manchmal, um uns aufzuwecken. C.S. Lewis hat gesagt, dass Schmerz das große Megafon Gottes ist. Manche Menschen wachen nicht auf, manche Menschen kommen erst zu Gott durch eine leidvolle Erfahrung. Wir wissen, Gott möchte uns im Leid näher zu sich hinziehen. Ruf mich an in der Not, sagt ihr Gott. Und auch das sehen wir in der Geschichte von Hiob. Hiob ist Gott begegnet in seinem Leid. Von Angesicht zu Angesicht habe ich dich gesehen. Ich habe nur vom Hörensagen gehört, aber jetzt habe ich dich gesehen. Und er war letztendlich zufrieden da drin. Ohne Antwort. Das Einzige, was Gott ihm gesagt hat, ist, hey Hiob, guck dir mal die abgefahrene Schöpfung an. Guck dir mal diese Tiere an, was ich gemacht habe. Hey, kannst du irgend sowas? Aber er ist Gott begegnet. Und das hat ihm genügt. Joni Erickson, diese Frau, die seit Jugendzeit an im Rollstuhl sitzt und gerade den Kopf und ich glaube ihre Finger, ihre Hände ein bisschen bewegen kann und die in den letzten Jahren chronische Schmerzen dazu bekommen hat. Sie hat geschrieben, je mehr ich mich an ihn anlehne, desto mehr erfahre ich, wie stark er ist. Und sie sagt, vielleicht sind die wirklich behinderten Menschen die, die Gott nicht so sehr brauchen. Gott benutzt Leid in unserem Leben, um uns zu brechen. um uns ihm ähnlich zu machen, um uns zu reinigen, um uns zu reifen. Und ich denke, jeder von uns kann das bezeugen. Ich kann das bezeugen in meinem Leben. Diese, meistens waren es Beziehungskonflikte, so meine tiefsten Krisen. Aber ich kann bezeugen, dass Jesus mich nicht allein gelassen hat. Und ich kann bezeugen, dass Gott dieses gebrochene Herz dazu gebraucht hat, ja, genau, um das zu tun, mich zu brechen. Viel von meinem Stolz, von meiner Selbstgenügsamkeit. Mich wirklich näher zu ihm zu ziehen. In meinem Leid, in den schweren Umständen. Also wir wissen, dass Leid für uns auch oft eine Therapie ist. Ist therapeutisch. Ist es nicht so, wenn wir eine OP brauchen, wenn wir Heilung brauchen, dass der Weg zur Heilung oft über Schmerz geht, über einen Schnitt, über eine Wunde? Wir dürfen sicher wissen aus Gottes Wort, dass Gott unsere Umstände, egal was, dass er es zum Guten verwenden wird. Römer 8, Vers 28. Wer es immer so wertvoll geworden ist. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, die, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Nicht manche Dinge, nicht die meisten Dinge, sondern alles. Und den Beweis dafür kannst du wieder am Kreuz sehen. Was war das Schlimmste, was je passiert ist in der Menschheitsgeschichte? Schau auf Jesus am Kreuz. Das ist das Allerschlimmste, was je einem Menschen passiert ist. Aber schau, was daraus geworden ist, wie viel Gutes daraus gekommen ist. Und ja, um das zu sehen, brauchen wir eine weitere Perspektive als nur den Blick auf das Hier und Jetzt. Wir brauchen eine ewige Perspektive. Und ist das nicht auch was, was Leid in unserem Leben tut, dass es diese Sehnsucht nach der Ewigkeit weckt? Weil wir erkennen, hey, das hier, diese gefallene Welt mit ihrem Leid, das ist echt nicht unser Zuhause. Das bringt es echt nicht. Und Paulus hat geschrieben, 2. Korinther 4, Vers 17, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis wirkt ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Teresa von Avila, und sie war eine, die vertraut war mit persönlichem Leid, sie hat geschrieben, im Licht des Himmels wird das schlimmste Leben auf der Erde, ein Leben schlimmster Qualen auf der Erde, nicht schlimmer erscheinen als eine Nacht in einer unbequemen Herberge. Und wir haben nicht alle Antworten. Wir haben nicht alle Erklärungen. Aber ich möchte eins sagen, in diesen Zeiten, wo wir nicht verstehen, diesen Zeiten des Leids, da bringen uns diese quälenden Warum-Fragen nicht weiter. Das, was wir nicht verstehen, bringt uns nicht weiter. Was wir machen müssen, wir müssen einen Schritt zurück machen und wir müssen das große Bild ansehen. Wir müssen auf das zurückfallen, was wir verstehen, was wir sicher wissen. Und das ist, Gott sitzt auf dem Thron. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Und Römer 8, Vers 28, er wird alles zum Guten mitwirken, wenn du ihn nur lebst. Und drittens, du musst aufs Kreuz schauen. Da hat Gott seine Liebe für dich offenbart. Schau aufs Kreuz. Gott liebt dich. Und die ultimative Antwort Gottes in unserem Leid oder auf unser Leid ist eigentlich keine Antwort, sondern ist Jesus. Gott hat sich selbst gegeben. Gott hat Jesus gegeben. Gott ist nicht irgendwie abgehoben von unserem Leid oder distanziert. Nee, er nimmt unser Leid so ernst, dass er es auf sich genommen hat am Kreuz. Er ist hineingekommen in unser Leid um uns letztendlich von Leid und Tod zu erlösen. Aber ich glaube, auch in unserem Leid erlöst er uns schon. Jesus ist ein Gott, der Mensch wurde, ein Mann der Schmerzen. Mann der Leiden, mit unseren Schmerzen vertraut. Er weiß, wie körperlicher Schmerz sich anfühlt. Er weiß, wie psychischer Schmerz sich anfühlt. Er weiß, wie geistlicher Schmerz sich anfühlt. Er weiß, wie weh Ablehnung tut. Er weiß, wie weh Einsamkeit tut. Und er fühlt es mit dir. Jede Träne, die du weinst, weint er mit dir. Er weiß, er versteht, er fühlt mit. Die Antwort auf diese Frage, Gott, wo bist du in meinem Leid, ist, ich bin da. Jesus ist bei dir. Jesus liebt dich. Jesus will dein Trost und deine Kraft und deine Stärke sein. Und er will dein bester Freund sein in dieser Zeit. Er ist der, den wir wirklich brauchen. Corrie ten Boom hat im KZ geschrieben, egal wie tief unsere Finsternis ist, er ist noch immer tiefer. Jesus ist mehr als eine Erklärung. Und in Leid und in Tod brauchen wir mehr als eine Erklärung. Was wir wirklich brauchen, ist jemanden, der bei uns ist. Dass jemand bei uns ist, der uns wirklich liebt. Und das ist Jesus. Dein Leid, deine Umstände können dich entweder von Gott wegtreiben oder sie können dich näher zu Gott hintreiben. Und wenn du gerade in Umständen bist, die du nicht verstehst, dann lass die diese Wellen sein, die dich zu Jesus hintreiben und zu ihm tragen. Lass es nicht zu, dass deine Umstände und dein Leid dich von ihm trennen. Zweifle nicht an seiner Liebe für dich. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Schau aufs Kreuz. Du bist geliebt. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott ist der Initiator. Gott hat dich geliebt, lange bevor du dich überhaupt für ihn interessiert hast. Völlig einseitig und völlig bedingungslos und völlig unverdient. Mit einer Liebe, mit einer aufopfernden Liebe, mit einer Hingabe, die unser Verstehen völlig übersteigt. Und was tun wir? Wir reagieren auf seine Liebe. Leute, zu versuchen, ein Christ zu sein, ist elend. Das christliche Leben ist nie Gesetzlichkeit oder verdienen oder erarbeiten oder produzieren. Das wahre christliche Leben ist immer ein Reagieren auf seine Liebe. Peter Kreeft hat geschrieben, wie könnte man dieses Wesen nicht lieben, das die Extrameile ging, das mehr praktizierte als predigte, das in unsere Welt hineinkam, das unsere Schmerzen ertrug, das sich uns selbst anbietet mitten in unserem Kummer. Was sollte man denn sonst tun? Gott ist Liebe. Gott liebt dich 100%, ohne Zweifel. Was sollen wir sonst tun, als ihn zurücklieben? Wenn wir ihn wirklich sehen, werden wir ihn lieben. Und wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und wir wollen Jesus betrachten, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Jesus ist die Antwort für alles. Für deine Sünde, für deine Not, für deine Schwäche, für deinen Hunger nach Liebe. Sieh und koste und schmecke, wie sehr er dich liebt.